jetzt komme ich zur Predigt von heute. Zweiten Korinther 3. Ich lese mal das ganze Kapitel. Fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen, oder bedürfen wir etwa, wie etliche Empfehlungsbriefe zu euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Ihr seid unser Brief, eingeschrieben in unsere Herzen, gekannt und gelesen von allen Menschen, die ihr offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, angefertigt durch uns im Dienst, geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischender Tafel des Herzens. Ich unterbreche mal und versuche das schrittweise uns bewusst zu machen. Der Apostel Paulus, der diesen Brief an die Gemeinde Korinth schreibt, ist ja ein Schriftgelehrter. Also ein echter Theologe des Alten Bundes, der das Alte Testament kannte. So wie es leider inzwischen wenige Christen gibt, die ihre Bibel kennen, und wie es immerhin nicht wenige Muslime gibt, die ihren Koran kennen. An dieser Stelle bitte, bitte und empfehle ich, dass jeder von uns so oft und so viel und so konstruktiv oder regelmäßig wie möglich die Bibel liest. Dass die wirklich in unser Herz fällt, das ist eher selten beim ersten Mal. Ich habe, nachdem ich von ganz klein an, so wie jetzt meine Enkel, jede Woche zu 5 Gemeindeversammlungen mitgenommen worden bin, nachdem ich mit 17 Jahren mein Leben bewusst Jesus übergeben habe und bis dahin die Bibel mehrmals durchgelesen bekam innerhalb der Gemeinde, habe ich, nachdem ich mein Leben Jesus übergeben habe, mit 17, das erste Mal systematisch von Anfang bis Ende gelesen. Und von da an immer wieder, meistens ganze Bücher. Kann durchaus passieren, dass ich mal auf dem Klo verschwinde und dann das Buch Richter komplett durchlese. Also nur als Beispiel. Viele kennen ja noch meine alte Bibel, die inzwischen nicht mehr da ist, also das war meine originale Bibel von Kindheit an. Da hatte ich also, weiß ich nicht, 1000 Unterstreichungen, Querverweise da reingeschrieben. Heute ist das weitgehend in mein Herz gefallen. Gehöre ich zu den Leuten, die fast jeden Vers erinnern. Diese Gewohnheit ist heute kaum noch zu entwickeln, weil man 1000 Ablenkungen hat. Ich bin bis heute meinen Eltern dankbar, dass sie uns nicht mit Fernsehen oder Radio oder solchen Sachen zugepackt haben. Es nicht erlaubt haben. Gehört es sich nicht für Gläubige. Und dass wir stattdessen gefüllt worden sind mit dem Wort Gottes. Wir haben das in unserer Familie weitgehend ja versucht, durch jeden Tag gemeinsames Bibellesen. Ich weiß, wie herausfordernd das ist für junge Eltern, dass man immer wieder neue Zeiten suchen muss, wann das passt. Aber spätestens, wenn wir unser Leben Jesus zur Verfügung stellen, muss das zu unserer Speise werden. Dass das aktiviert werden kann durch Gottes Geist. Im Moment ist es bestimmt noch langweilig und nervig, weil man jeden Morgen lesen muss. Aber trotzdem benutzt Gott das und macht es lebendig. Und wenn dann so jemand wie der Apostel Paulus dies also voll des Wortes Gottes war, kann man trotzdem noch fürchterlich fehlgehen. Das tut jeder Mensch, solange er das mittels seines eigenen Geistes versucht. Erst wenn Gott selber eingreift und Menschen verändert, sind wir in der richtigen Spur. Ich freue mich, Christoph, sag ich mal ganz nebenbei, dass in deinem Status der letzten Zeit Bibelverse zu finden waren. Da merke ich, dass was neu geworden ist, dass auch ein Schwerpunkt in die Richtung gesetzt wird, wo Jesus selber führt. Wenn jemand so voll des Wortes ist, ist das oft schwierig, dessen Gedanken zu erfassen, wenn man nicht genauso umfassendes Wissen hat. Das ist ungefähr so, als wenn man mit irgendeinem Fachmenschen, keine Ahnung, meinetwegen ein Fachinformatiker, sich unterhält und der kommt dann mit seinen ganzen Zusammenhängen, die für ihn sonnenklar sind, und man steht davor und denkt, wovon redet er? Ich habe Ahnung von Radieschen und von Rettich, aber auch nicht von solchen Zeugen. So ähnlich ist es oft mit dem Wort Gottes, wo jemand seine Schwerpunkte setzt, da sieht er durch. Deswegen ist es durchaus legitim, das zu klären. Wenn der Apostel hier redet, dann nimmt er einerseits die Situation der Korinther auf. Da war es also damals üblich, dass sie sich gegenseitig Ehre gegeben haben. Der eine hat einen Empfehlungsbrief gekriegt und sagt, ja, das ist ein wichtiger Bruder, den nimmt mal auf und den hört. Und dem anderen, das war eine Schwester, da sagt man, da muss man nicht was machen. Die soll man lieber auf ihren Mann hören. Und die hat dann also keinen so einen Empfehlungsbrief gekriegt. Und da sagt er, der Apostel, der ja auch ungefähr ein Drittel seiner Mitarbeiter an Schwestern hat, kann man im letzten Kapitel des Römerbriefes nachlesen. Wir brauchen eure Empfehlungsbriefe nicht, denn ihr selber seid unser Empfehlungsbrief. Indem, und da fasse ich das mal ein Stück zusammen, indem das Wort Gottes weder in steinerne Tafeln eingekratzt ist, wie das Gott bei den Zehn Geboten, bei diesen Gesetzestafeln gemacht hatte, noch mit Tinte auf Lederhaut geschrieben hat, Pergament, sondern eingegraben in fleischerne Tafeln des Herzens durch den Heiligen Geist. Das ist ein richtiger Dienst. Das ist ein richtiger geistlicher Dienst. Wenn das Wort Gottes in den Menschen, denen das weitergegeben wird, sich einklebt, eine Veränderung hervorbringt. Oder, das muss nicht eine Veränderung der Situation sein, lebendig wird, wenn derjenige in eine Situation hineinkommt, dass das Wort Gottes mit einmal redet, uns erinnert, uns tröstet, uns die Richtung vorgibt. So sollte geistlicher Dienst funktionieren, und er sagt, das ist so. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns selbst aus tüchtig sind, so etwas zu denken, als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Was heißt das? Es gibt innerhalb der Christenheit auch über die Jahrhunderte immer diesen doppelten Dienst, den des Buchstabens, der sich irgendwann in Traditionen verfestigt, und den des Geistes, der immer wieder das Leben Gottes in die jeweilige Situation hineinbringt und Menschen in dieser unmittelbaren Lebensverbindung mit Gott hält, und sie werden von ihm gelehrt. Der Apostel sagt das ganz nüchtern und ich wage das auch ganz nüchtern von uns so zu sagen, dass wir nicht Diener des Buchstabens, sondern des Geistes sind. Dass es nicht darum geht, sich zu streiten, ja, das steht doch hier und nein, das steht anders und hier steht das und so wie man viele Strömungen der Christenheit hat, die sich gegenseitig nicht stehen lassen können, nicht ertragen, dass Erkenntnis Stückwerk ist und dass wir uns brauchen mit unserer Unterschiedlichkeit, sondern die meinen, sie haben die Wahrheit gepachtet und alle müssen sich daran halten, sondern dass wir stattdessen in dieser lebendigen Verbindung mit Jesus Christus bleiben. Dann kommt eine Klammer, eine lange Klammer. Die geht von Vers 7 bis Vers 16. Da wird also Bezug genommen auf das, was sich bei Mose mit diesen steinernen Tafeln abgespielt hat und welche geistliche Bedeutung der neue Bund dagegen hat. Da heißt es, ich fasse das ganz kurz zusammen, wenn schon dieser alte Bund mit solcher Herrlichkeit verbunden war, wo das Gesetz Gottes in steinerne Tafeln eingegraben wurde, wogegen heute das Gesetz Gottes durch seinen Geist in die Tafeln unseres Herzens geschrieben wird. Wie viel mehr sollen wir das wertschätzen? Weil diese alte Bund, dieses Schreiben in steinerne mit solcher Herrlichkeit verbunden war, dass Mose, als er vom Berg Sinai zurückgekommen ist, sein Gesicht mit einer Decke verhüllen musste, weil das Volk Israel den Abglanz der Herrlichkeit Gottes nicht aushalten konnte. Man kann sich das schwer vorstellen, als ob ein Mensch direkt anfängt zu leuchten, wie ein Licht, als ob von innen heraus Licht kommt. Das ist gruselig, weil das. Und das haben die Menschen nicht ausgehalten. Und alle haben sich gefürchtet, was dort passiert ist. Und es war nur der Widerschein der Herrlichkeit Gottes. Gott war an Mose vorbeigegangen. Und nur dieser Abglanz, dieser unmittelbare Begegnung ist auf Mose geblieben, hat sich dann nach und nach abgeschwächt. So lange musste er eine Decke auf sein Haupt machen. Und dann heißt es in den letzten beiden Versen: Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist Freiheit. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn den Geist. Und das will ich uns heute als Wort mit auf den Weg geben. Warum? Diese ganze weltweite Krise ist dadurch gekennzeichnet, dass man das Gesicht von Menschen verhüllt. Medizinisch gesehen unnötig. Ich habe darauf vor Wochen schon einmal hingewiesen. Das Verhältnis der Viren zu den Durchlässigkeiten der Masken ist ungefähr dasselbe wie das von Wespen und Maschendrahtzaun. Das heißt ganz normal, alles was wir atmen, geht durch die Maske oder fast alles. Und was nicht da durchgeht, das geht außen vorbei. Außer wenn wir direkt niesen oder husten, was man ja normalerweise auch in der Armbeuge machen kann, auch sollte. Und was mein Kind schon beibringt, dass es nicht in die Weltgeschichte niest, sondern das Taschentuch oder die Hand oder so. Das heißt also, dass diese gesellschaftlichen Anordnungen zumindest in keinem Zusammenhang stehen mit dem angeblichen Nutzen. Aber eine Sache machen. Es verhindert den Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Mir ist jetzt diese Woche das erste Mal so gegangen, ich war mit Horst unterwegs, wir sind in eine kleine Bäckerei reingegangen und ich hatte natürlich erwartet, dass uns eine Bäckerin bedient. Schöne weißhaarige Frau, habe ich gedacht. Und beim Sprechen habe ich gemerkt, so ein Mann, war durch die Maske gar nicht zu erkennen. Das ist nur ein Beispiel. Ich sage nicht, dass wir uns draußen den Regeln verwehren. Eine Sache muss klar sein. Wenn wir dem Herrn begegnen, dann mit aufgedecktem Gesicht. Hier dritte hat eine Maske gehabt. Das muss klar sein. Weil, wenn wir Diener des neuen Bundes sind, die Herrlichkeit des Herrn auf dem Schritt. Und die muss weitergehen. Wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Warum decken wir unser Angesicht auf, wenn wir dem Herrn begegnen? Warum?
Also Adam und Eva haben es ja in diesem Moment falsch gemacht. Die haben sich versteckt und ihr Angesicht, um sich vor Gott zu verstecken, genau. Weil sie wussten, sie haben was falsch gemacht. Wenn wir also zu Gott kommen in seine Gegenwart, müssen wir halt genau das Gegenteil tun, weil.
Dürfen wir.
Weil er sowieso genau weiß.
Weil unsere Würde wiederhergestellt ist durch Gott. Durch die Vergebung unserer Schuld, durch Jesus Christus und durch das Innewohnen seines Geistes. Ist die Ebenbildlichkeit Gottes wiederhergestellt. Und das gelingt, können wir verstehen. Durch meine jahrzehntelange Arbeit inzwischen mit Muslimen ist mir das ja so schmerzlich bewusst geworden, dass wenn ein Muslim Allah anbetet, er sein Gesicht zur Erde schlägt, und den Hintern hochbringt. Ich habe das oft gesagt, eigentlich gibt es keine schändlichere Haltung als das. Aber wenn es dem Betroffenen nicht bewusst gemacht wird, dass der lebendige Gott nicht unseren Hintern sehen soll, sondern unser Angesicht, dann bleibt derjenige unter dieser Decke. Und deswegen wir als Gläubige, als mit dem Blut Jesu Erkaufte, als mit seinem Geist Getaufte, müssen einander und ihm selbst begegnen in dieser Freiwilligkeit. Und deswegen lese ich diese Verse nochmal. Wo ist das denn mit Selbstvers? Wo der Geist des Herrn ist, das Freiheit? Im selben Kapitel. Jetzt bin ich doch.
Naja, klar, der Herr aber ist der Geist und wo der Geist des Herrn ist,
da
ist
Freiheit. 17 und 18.
Genau, das. Entschuldigung. Genau, das ist genau dieser Vers. Den, der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Ihr Lieben, lasst euch diese Freiheit nicht rauben. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wenn die ganze Welt sich in diese Knechtschaft der Todesfurcht beugt, mag es möglich sein, dass wir das nicht finden. Aber unter uns darf dieser Geist der Furcht keinen Raum kriegen. Egal in welcher Hinsicht. Horst hat ebenfalls gestern darauf hingewiesen, dass ihm das in der letzten Zeit bewusst geworden ist, dass bei den Versuchungen des Hiob als letztes dieser Angriff auf seinen Körper kam. Die Bedrängnisse dieses Gottesmannes waren ja mehrstufig. Erst wurde ihm all sein Besitz inklusive seiner Kinder genommen. Und er hat ein klares Wort: Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und widersteht er drin. Dann kommt es zu dieser zweiten Runde. Gott sagt zu dem Satan: Hast du Acht gehabt auf einen Knecht hier? Und er sagt: Ja, alles gibt Mensch für sein Leben. Aber es ist ja draußen. Aber wenn du an seine Haut gehst, wenn du an seinen Körper gehst, sag Gott: Okay. Du darfst ihn anrühren, aber nicht sein Leben. Und er schlug ihn mit bösen Geschwüren. Das halte ich noch für etwas unangenehmer als Covid. Nebenbei gesagt, ehrlich, das ist schon eine unangenehme Erkrankung, wenn sie schwer ist. Bei denen, die leichten Verlauf hatten, wie einige von uns, muss man schnell mit durch. Aber bei denen, die das ernsthaft haben, ist das schon eine Versuchung. Und wir müssen das klar sehen. Es ist eine satanische Versuchung, ob Menschen Gott suchen oder in diese Selbstverdammnis oder gegenseitige Verdammnis abgleiten. Wir müssen bedenken, dass die Freunde Hiobs zwei Dinge versucht haben: ihn zur Selbstverdammnis zu überführen. Und als das nicht funktioniert hat, haben sie Verdammnis über ihn ausgesprochen. Haben sie ihn unter Druck gesetzt. Du bist verantwortlich für das, was du passiert. Dasselbe Mechanismus sehen wir jetzt weltweit. Menschen werden unter Druck gesetzt. Ihr macht was falsch. Ihr habt andere geschädigt. Aber ihr könntet vielleicht andere schädigen, wenn ihr das nicht macht. Und alles beruhigt sich. Und alles nimmt das an. Und wir sollen in Jesu Namen und durch seinen Geist, wie dieser Gottesmann, wie Hiob selbst und wie Jesus selbst, der genau in diese Verurteilung hineingestoßen ist, widerstehen mit der Heldenkraft, die Gott selbst in uns sein wird. Amen. Amen.